sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 102. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer, seit 102 Folgen mit dabei, mache ich das natürlich nicht alleine, sondern mit dem lieben Wulf zusammen.
Guten Abend.
Und also nach diesem Wochenende steht fest, wir haben die vermutlich langweiligsten Spiele, die passieren konnten, haben wir überstanden. Ich habe eines dieser Spiele tatsächlich in der letzten Woche auch erwähnt und sagte sogar, qualitativ wird es nicht das hochwertigste Spiel. Allerdings hatte ich erwartet, dass da ein paar Tore fallen. Es ist genau das Gegenteil passiert. Bei Hartford gegen Phoenix ist kein Tor gefallen, aber es ist auch eigentlich nichts anderes passiert. Irgendwie, also wenn man sich das mal ein bisschen im Detail ansieht, kann man nur Menschen bemitleiden, die live dabei waren und sich das ansehen mussten.
Dankeschön.
Weil statistisch beispielsweise ist auch selbst da nicht viel aufgezeichnet. Ein Torschuss von Hartford, drei Torschüsse von Phoenix. Da hat sich, also ist glaube ich nicht so viel passiert. Aber wer dachte, dass das Spiel schon langweilig war, hat dann hoffentlich direkt zu Tulsa gegen Indy 11 eingeschaltet. Auch diese Partie endete 0-0. Und in dieser Partie, Tulsa gab 0 Torschüsse ab und Indy gab 2 Torschüsse ab. Also, ja. Das USL-Wochenende hat richtig spannend gestartet, oder? Was würdest du sagen?
Ich muss dich ganz kurz kontrollieren. Du warst so lieb zu Phoenix. Phoenix hatte auch nur einen Torschuss. Also Hartford einen und Phoenix einen. Da war also wirklich wenig los. Ja, ich hatte beide Partien live gesehen, weil die Freitagabend, / Samstagnacht gewesen sind. Zu einer noch recht vernünftigen Zeit. Leider beide fußballerisch echt nicht gut. Ich meine, für Hartford ganz gut, dass sie nicht verloren haben, weil Phoenix, würde ich sagen, schon der kleinere Favorit war. Und bei Tulsa sieht es ähnlich aus. Also sie spielen zwar aktuell nicht schlecht, aber Indy ist ja doch noch recht gut in der Eastern Conference. Aber unterm Strich zwei eher, ja, langweilige Partien. Aber es gab ja noch einige Torreiche, das heißt, es war quasi das Aufwärmen für die gelangweilten Mütter, um dann später sehr, mit Toren verwöhnt zu werden.
Wobei ich trotzdem generell fand, außer zwei, drei Ausnahmen, war das jetzt kein Wochenende, wo super viel in den USL-Ligen passiert ist. Also das meiste waren so eher klassischere Ergebnisse, weniger der Worte wert, beziehungsweise kaum Überraschungen. Wir gehen aber mal in eine Partie über zwei Teams, über die wir eigentlich recht gerne sprechen, aber es zurzeit seltener machen. Und wir fangen dann gleich mal mit dem Heimteam an, weil ich eine Frage dazu habe. Nämlich die Partie zwischen den Tampa Bay Rowdies und Charleston Battery. Und mir fällt schon ja die Saison über und auch die davor über auf, irgendwie, also die Zuschauer passen so gar nicht mehr zu Tampa. Während da früher ja immer schon recht viele Zuschauer waren, fand ich, ist das ziemlich wenig geworden, oder?
Da gehe ich mit. Also was Fakt ist, die haben ihr Stadion in den letzten paar Jahren umgebaut. Das war, ich meine, ein eigentlich komplettes Baseballstadion mit eben einem Fußballplatz drauf, wie in so vielen anderen Stadien. Und jetzt ist es halt so, dass sie quasi ein komplettes Fußballstadion draus gebastelt haben, womit wahrscheinlich auch ein paar Bänke und Stadionpläne umgebaut worden sind. Ich bin mir nicht mehr zwingend sicher, ob jetzt wirklich weniger da sind, nur halt durch die Verteilung weniger aussehen, oder ob es wirklich weniger sind. Fakt ist, es kommt auf jeden Fall so vor, aber ich konnte auch nicht auf die Schnelle eine durchschnittliche Besucheranzahl finden, denn ja, laut Blick, wenn die Zahlen stimmen, ist es gleich geblieben. Also zwischen 2021 gibt es keine Statistiken und 2019 waren es 5.500, 22, 5, 1 und 20, 23, fast 6.000, dann dürfte es eher die Verteilung sein. Aber es wirkt auf jeden Fall recht leer, da möchte ich komplett zustimmen.
Heißt also, vermutlich sitzen die meisten Zuschauer auf der Seite, wo die wo die Kameras sind.
Ja, das wäre jetzt nicht selten. Also RGV hat es auch gern gemacht. Da waren wir die meisten der Kamera und der Rest war da drüben. Ich glaube, bei ja, anderen USL-Teams ist das auch öfters so. Bei Birmingham stellenweise. Also ich weiß nicht genau, wer immer vor Ort die Verteilung der Fans regelt, aber ja, es sieht nicht ganz so voll aus. Und das bei einem Topspiel zwischen Tampa und Charleston, was ja die Top 4 beider Teams in der Eastern Conference sind, hätte man schon ein völlig ausgepacktes Haus erwartet.
Ja, aber also genau das verstehe ich in der USL ganz oft nicht, wie schlecht da zum Teil die Zuschauer verteilt sind, obwohl ja welche da sind. Aber die Kamera steht dann genau auf der Seite, wo die Zuschauer sitzen. Sehr merkwürdig, wirklich sehr merkwürdig. Aber gehen wir mal in die Partie. Was hast du denn vor der Partie erwartet?
Dass es eine sehr, sehr gute und heiße Partie werden wird, weil Charleston immer noch, ja, stand jetzt Platz 2, aktueller Vizemeister, spielt sehr guten Fußball. Und Tampa, auch wenn sie ein bisschen straucheln im Vergleich zu sonstigen Jahren, sind sie trotzdem immer mit sehr gutem Team auf dem Platz unterwegs. Und ich hatte schon erwartet, dass das so ein bisschen die Partie des Wochenendes werden würde, wenn da jetzt keine krasse Überraschung dazwischen gerätscht. Es sah zuerst nach einer sehr klaren Angelegenheit aus, wurde dann doch eine sehr, sehr spannende Partie. Also ich würde sagen, unterm Strich, man hat das bekommen, was man erwartet hat. Zwei Top-Teams auf fußballerisch gutem Niveau, Szenen, die in Erinnerung bleiben, ob positiv oder negativ. Und unterm Strich bleibt der Osten damit spannend, weil Louisville auf Platz 1, Charleston auf Platz 2, Tampa auch vor dem Spiel schon feststehend auf Platz 3. Das heißt, die Top-Teams sind auch aus den letzten Jahren immer noch gut dabei, erneut wieder die Top-Teams im Osten zu sein.
Ja, genau so ist es. Gehen wir mal in die Partie. Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Es entwickelte sich in eine Richtung, wo man erst dachte, oh, das wird hier eine recht klare Angelegenheit. In der 8. Minute ist es Torres, der sich dazu entscheidet, einfach mal von außerhalb des Strafraums aufs Tor abzuzielen und der Ball sitzt, weshalb Charleston dementsprechend recht früh in Führung ging und das erste Ausrufezeichen setzen konnte.
Gehe ich mit, war ein wirklich wunderschönes Tor. Klar, am Ende auch mal ein bisschen Glück, dass das Ding nicht nur irgendwie rausgeflogen ist oder von der Latte weggeflogen ist, aber war ein sehr schöner Fernschuss. Und auch mal ohne wirklich krasse Abfälschung. Was es ja sonst immer gerne mal ist, dass dann der Ball irgendwie komisch fliegt und der Torwart nichts machen kann. Das war wirklich schon schön gemacht. Ja, das nächste Tor fiel gerade mal 9 Minuten später, also Minute 13. Und das würde ich eher als klassische Standardsituation bezeichnen. Es gibt einen Freistoß von links. Der Ball wird quasi vom, ich würde mal sagen, nicht weit weg vom Anschlusskreis Richtung linke Strafraumseite vorgeschossen. Und geht dann als Flanke in den Strafraum rein. Und dort muss dann ein Innenverteidiger nur noch per Kopf den Ball ins Tor reinhauen. Und so fiel dann von Smith das 2:0 für die Gäste aus South Carolina.
Es dauerte dann eine ganze Weile, bis sein nächstes Tor fiel. Bis dahin, fand ich, hatte Tampa die ein oder andere ganz gute Chance. Aber auch Charleston war jetzt nicht komplett chancenlos, also beide Teams hatten durchaus Möglichkeiten. Ich fand nur die von Tampa ein bisschen besser. Das zeigte sich irgendwie auch im Laufe des Spiels immer wieder mal, weil sie quantitativ mehr Chancen hatten und qualitativ, fand ich, waren auch diese dann im größeren Maße überzeugender. In der 38. Minute entscheidet man sich bei Charleston im Strafraum ein bisschen Holzfäller zu spielen. Das ist leider schlecht, weil wenn man dann den Gegenspieler umholzt und der Schiedsrichter das sieht, dann pfeift der Schiedsrichter und es gibt einen Elfmeter. So wie in dem Fall. Und ja, also das Foul ist sehr eindeutig, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Der Elfmeter ist dann easy drin. Da hat Charleston sich tatsächlich selbst irgendwie ein Bein gestellt, fand ich.
Kleiner Funfact am Rande. Der der Spieler, der das Foul begangen hat, heißt Emilio Icaza und kommt gebürtig aus der Region von Tampa. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er das Spiel geschoben hat, aber ich sag mal so, ja, du hast deiner alten Heimatstadt schon ein kleines Geschenk gemacht.
Aber ein Geschenk hat noch jemand anderes zum späteren Zeitpunkt gemacht.
Oh ja, das war wirklich das größte Geschenk der Partie. Aber ja, trotzdem zur Pause dann 2-1 Führung für die Jungs aus Charleston. Ich würde sagen, nicht ganz unverdient. In der Pause hat Tampa gewechselt und brachte unter anderem Nate Wirth in die Partie. Und ich fand, auch ohne jetzt das Ergebnis schon zu spoilern, dass Tampa in der zweiten Halbzeit die klar spielbestimmendere Mannschaft war. Und es dauerte dann auch nur eine Minute in der zweiten Halbzeit, bis das Tor fällt. Perez kriegt den Ball in der Mitte des Strafraums, nachdem er einen Querpass ganz bequem annehmen kann. Ja, im Prinzip auch hier die klassische Situation. Also der Ball wird reingeflankt, reingepasst, wird noch ein bisschen abgefälscht und Perez muss dann aus 2 Metern Entfernung halt den Ball nach unten links reinschieben. Kein spektakuläres Tor, kein Tor der Woche, aber halt ein sehr, sehr wichtiger Ausgleichstreffer, gerade mal eine Minute in der zweiten Halbzeit.
So, danach gab es, wie ich fand, wirklich ziemlich gute Chancen von Tampa, die zum Teil ganz knapp am Pfosten vorbeigingen oder ganz knapp über der Latte waren. Da war durchaus das eine oder andere Tor drin, sollte aber noch nicht sein. Es kommt dann in der 83. Minute zu dem Geschenk, was wir angesprochen haben, weil in meinen Augen diese Situation dann die spielentscheidende Situation war. Danach passierte nämlich nochmal einiges. Es ist der Charleston-Keeper, Adam Grimes, der rauskommt. Ein Temperstürmer läuft auf ihn zu. Er entscheidet sich dazu, rauszukommen, ist außerhalb des Strafraums, verpasst leider den Ball und foult den Stürmer. Das hat zur Folge, dass es eine rote Karte gibt. Gut, dass er in der Situation rauskommt, fand ich, war schon nicht am nötigsten so. Also da hätte er vielleicht lieber warten sollen, weil der Temperspieler einfach viel zu nah war und irgendwie klar war, das kommt dann zur 1-1-Situation. Und an der Stelle, die 1-1-Situation ist halt für den Torhüter sehr schwierig, wie ich finde. Und ja, dass er ihn dann auch noch umholzt, ist natürlich richtig. Führte dann eben zur roten Karte.
Gehe ich mit. Also Rivera hat das nicht schlecht gemacht, da auch so ein bisschen den Torwart rauszuziehen. Aber völlig aus dem Kasten rauszukommen und dann auch noch zu so einer Aktion zu gehen, war wirklich unnötig. Und unterm Strich, so viel können wir schon mal sagen, die spielentscheidende Szene. Charleston war in Unterzahl und musste einen sehr, sehr jungen Keeper ins Spiel werfen, der noch gar keine Erfahrung hatte. Und ja, unterm Strich war das wirklich das Ende für Charleston in der Partie. Denn die nächste relevante Szene war der dementsprechende Foul-Freistoß. Der, ein bisschen hat er gedauert, 4 Minuten später stattfand, also Minute 87. Nate Wirth, der eben von mir erwähnte Spieler, 17 Jahre jung, kriegt den Freistoß. Der Ball ist ungefähr, ja, ich würde sagen, 1-2 Meter rechts vom linken Strafraumeck, also schon sehr weit schräg. Und von dort geht der Ball von Nate Wirths Fuß an den linken Pfosten, wo der Ball dann ins Tor reingeht. Also es war ein schöner Schlenzer mit einem schönen Bogen, aber eben kein direktes Törchen, sondern der Ball wird dann vom Pfosten abgelenkt und geht dann rein. Freistoßtor für Tampa, damit die Führung für Tampa erstmals in der Partie. Und damit war klar, Charleston muss jetzt wirklich sehr viel reinwerfen, um noch wenigstens einen Punkt zu bekommen. Denn spätestens jetzt hatte Tampa Aufwind.
Den hatten sie definitiv. Und sie hatten weiterhin ordentlich den Zug zum Tor. In beiden Halbzeiten gab es sehr, sehr viel Nachspielzeit, dementsprechend auch in der zweiten Halbzeit. Und in der 12. Minute der Nachspielzeit kam es dann natürlich, wie es kommen muss, wenn man die ganze Zeit als Charleston versucht, auch zu stürmen, ist viel Platz. Den Platz bekommt Rivera, der einmal quer über den Platz laufen, nicht quer, aber der quasi den Platz schön entlang laufen kann, wird dabei nicht gestört, der ist aber ehrlich gesagt auch nicht sonderlich schnell. Es ist ein ganz ordentliches Jogging-Tempo, aber wirklich nichts super Krasses. Und trotzdem stört ihn keiner. Er kann da in Ruhe durchlaufen und hatte noch ausreichend Zeit, da das Tor zu machen. Also ja, vielleicht war Charleston da auch schon in der Kabine, ich weiß es nicht genau.
Gehe ich mit. Damit das 4-2, das Siegtor und auch die letzte wirkliche Szene in der Partie. Was mir noch auffiel, als kleiner Fun-Fact: ich hatte die Partie live gesehen und hatte die später beginnende Partie von Rhode Island auch geguckt. Ich war ein bisschen spät dran, ich glaube knapp eine Viertelstunde, hatte beide Partien geholt und aufgrund der insgesamt fast 30 Minuten extra Zeit von Tampa gegen Charleston, weil es eben zweimal mehr als 10 Minuten Nachspielzeit pro Hälfte gab, konnte ich nicht nur zum einen live aufgeholt haben, dass ich wirklich live dabei bin, und ich konnte auch noch die Partie von Rhode Island zu Ende gucken, bevor Tampa zu Ende war. Und ja, das nur so als kleiner Funfact zum Thema Verlängerungen, Nachspielzeit und ja, USL-Soccer. Unterm Strich, Tampa gewinnt am Ende auch völlig verdient. Sie waren auch vor der roten Karte das bessere Team in der zweiten Halbzeit. Und ja, bin gespannt, wie Charleston jetzt klarkommt in der nächsten Partie, wenn sie mit ihrem sehr jungen Keeper auflaufen müssen. Und ich bin gespannt, ob ja, es noch irgendwie Folgen haben könnte für Grinvis.
Möglicherweise, wir werden es sehen. Wir machen jetzt mal eine kurze Cooling Break und hören uns da gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir hatten sie gerade schon mal so ganz nebenbei erwähnt. Es soll jetzt um Louisville gehen. Platz 1 in der Eastern Conference. Und wir haben schon länger nicht mehr über sie gesprochen irgendwie. Und dann gibt es da noch ein Team, was schwerlich zu ihnen anreisen musste, nämlich Monterey. Und für Monterey läuft es die Saison ja über nicht so richtig gut. Weshalb es bei dieser Partie irgendwie ganz klar einen Favoriten gab. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob der Favorit sich tatsächlich durchgesetzt hat oder ob es eine Überraschung gab und wie sich die Situation dann vielleicht danach entwickelt hat. Dritte Minute. Geht es schon rasant los in dieser Partie zwischen dem einen doch recht klaren Favoriten und dem Team, wo man vermutet, dass das für die Mannschaft recht schwer werden könnte. Und in dem Fall ist es Jack Morris, der einen langen Ball bekommt in den Strafraum und Morris steht völlig frei. Morris ist Spieler, die meisten wissen es, von Louisville und dadurch, dass er völlig frei steht, hat er ausreichend Platz, um das erste Tor zu machen. Das heißt, der Favorit geht nach 3 Minuten in Führung.
Ich muss zugeben, mir hat in der Szene die Vorlage von McFadden echt gut gefallen. Also eine wunderschöne ja, Bogenlampe, eine sehr große Flanke, eben perfekt in die Szene. Dass da Monterey nicht verteidigt, ist natürlich auch noch ein Bonus obendrauf. Weil die Vorlage war echt schön, muss ich sagen.
Ja, allerdings fand ich, es gab sie recht ähnlich nochmal.
Genau, denn ja, nur 4 Minuten später fiel das zweite Tor. Und auch hier ähnlich. McFadden kriegt den Ball und lenkt den Ball in der Bogenlampe von rechts mittig in den Strafraum rein. Wilson Harris, der junge Stürmer, kommt angerannt und haut den Ball per Kopf mittig ins Tor rein, was das 2-0 gewesen ist. Und in der Szene fiel mir der Keeper auf. Siaha wirkte in der Sekunde völlig überrascht von dieser Szene und brauchte quasi noch 2-3 Schritte, um überhaupt zurückzukommen in die Mitte, sodass der Ball überhaupt schon im Tor gewesen ist, bevor er reagieren konnte. Und da frage ich mich, hat er eigentlich geistig noch den rechten Pfosten gedeckt oder war er nur geistig für 2-3 Sekunden nicht da? Es wirkte ein bisschen kurios, muss ich zugeben. Aber ansonsten auch hier schöne Flanke von McFadden und ein Stürmer macht dann das, wofür ein Stürmer da ist. Ein Ball aus aussichtsreicher Position ins Tor reinzuköpfen. 2-0 für Louisville nach 7 Minuten, verdiente Führung. Aber eben auch ja zweimal wirklich nicht so gut verteidigt.
Ich muss aber auch sagen, also auch bei dem zweiten Treffer würde ich jetzt dem Torhüter nicht so wirklich die Chance geben, sondern eher dem Verteidiger. Weil auch in dem Fall, wie kann man da so frei stehen?
Ich fand es auch nur kurios mit ihm. Also ich will ihm nicht die Schuld geben. Ich sag nur, er sah ein bisschen verwirrt aus in dem Moment, wo er zurückgezuckt hat. So als wäre er quasi 2 Sekunden, so sekundenschlafmäßig noch unterwegs gewesen. Ihm gebe ich da gar keine Schuld. Also als Stürmer machst du das, wofür du da bist. Da stimme ich zu, die Verteidigung über Ben anzukreiden.
oder die beiden Tore, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, waren nicht die einzigen Flankentore. So viel können wir in dieser Partie schon mal sagen. Gab noch welche. Nämlich in der 23. Minute. Und in dem Fall ist es Tristan Traeger. Wir kennen ihn schon. Und er macht eine sehr schöne Flanke auf Fair. Der den Ball so irgendwie in der Drehung lag eigentlich schon halb, aber irgendwie ist er dann doch nochmal an den Ball da gekommen und konnte ihn ins Tor versenken. In dem Fall muss man sagen, ja, also sah die Verteidigung von Louisville auch nicht ganz ideal aus, aber ich glaube, da war auch ein bisschen sehr viel Zufall mit dabei oder Durcheinander. Kein Tor nach Lehrbuch, so viel kann man schon mal sagen. Auf jeden Fall ein Tor von Monterey.
Ja, gehe ich mit. Also das Tor war sehr kurios. Für mich sah es eher so aus, als wäre Fair der Nutznießer gewesen. Also die Flanke geht zu einem anderen Spieler, der in der Drehung erstmal umfällt und quasi der Ball, der dann quasi irgendwie gar keinem gehört hat, hat dann Fair angenommen und unten reingehauen. Unterm Strich Konfusion im Strafraum und ja, der Anstoßtreffer für die Jungs aus Monterey. Ein sehr interessanter Treffer. Allerdings auch hier die Führung gerade mal wieder nur ein paar Minuten, und zwar 5, um genau zu sein.
Es gibt einen Freistoß für Louisville und dieser Freistoß wird in die Mitte des Strafraums gesetzt und Rander ist derjenige, der sich sehr gut freiläuft, muss man neidlos anerkennen, und der dann einfach nur noch den Kopf reinhält und den Ball ins Tor köpft. Auch da, also die Verteidigung denkt überhaupt nicht mit. Der Laufweg, den er da nimmt, der ist ganz offensichtlich, dass er den nehmen wird, weil es ja am Rand der Mauer ist und da stehst du einfach am besten. Ganz, ganz klassisches Tor an sich, aber ja, von Monterey sieht man da leider tatsächlich gar nicht so viel von der Verteidigung.
Ich muss halt sagen, in der Szene hat mir der Freistoß sogar noch besser gefallen als das Tor. Wie der ein oder andere weiß, war ich ja Supporters Group und Media Member von RGV. Und der Freistoßschütze ist Taylor Davila, der Ex-Spieler von RGV. Und letztes Jahr hatten wir diesen Freistoß im Prinzip mehrmals von der Idee gehabt. Entweder waren es mehrere Leute direkt beim Ball, bevor dann Davila den Schuss gemacht hat, oder es gab quasi drei Männer beim Ball. Zwei, die beim Ball stehen, und einer, der mit dem Rücken zu der Verteidigung steht und dann einen Schritt zur Seite macht und wo dann der Ball durchgeht. Und als ich sah, dass Davila den Freistoß treten wird, dachte ich mir schon, dass da so ein kleines Mätzchen kommt. Sieht man auch in der Szene, der mit quasi am Ballsteher rennt zur Seite, durch diese Verzögerung, dass die Verteidigung eben kurz nachdenken muss, wer da jetzt den Schuss absetzt, kommt dann eben der Schuss von Davila und der Rest war dann eben, wie du schon sagtest, schlecht verteidigt. Aber der Freistoß an sich fand ich schön geplant, hätte auch ruhig aus reingehen können, meiner Meinung nach. Und ja, Louisville stellt den alten Abstand von 2 Toren Unterschied wieder her.
Es ist nicht das letzte Tor in dieser Partie. Und ja, so eine ganz klassische Situation. Man stürmt in den Strafraum, schießt rauf, klappt nicht so richtig. Irgendwie, wer blockt noch? Dann wird nochmal nachgeschossen. In dem Fall geht der Ball schon Richtung Torhüter. Aber ja, wird vom Torhüter abtropfen gelassen. Und dann gibt es diesen Einstürmer, der da stehen muss, wo stehen soll, damit er das Tor machen kann. Es ist Sam Gliedl, der das tut. Er steht da, wo er muss, nämlich vor dem Torhüter, kann also, nachdem dieser den Ball abtropfen lässt, ihn ganz einfach nehmen und das Tor machen. Dementsprechend steht es ab der 81. Minute dann 4:1 für Louisville.
Was ich ganz lustig fand, weil Gliedl war ein Ex-Spieler von Monterey, also hat er quasi einen alten Club getroffen. War auch eine sehr große Nummer, als der Transfer durchgegangen ist. Und ja, das nur so als kleines i-Tüpfchen.
Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, die Partie war von Louisville, ja, durchaus dominiert. Ein verdienter Sieg. Monterey hatte da einfach noch viel zu viele Baustellen, als dass man da überhaupt eine Chance gehabt hätte.
Heute, also ja, heute ist für uns der Mittwoch am 31. Vor ein paar Minuten gab es die Mitteilung, dass sich Monterey vom Trainer getrennt hat. Das ist Frank Yelop, ehemaliger MLS-Trainer und seit Anfang 22 eben Trainer und Sportdirektor, Anfang 21 Trainer und Sportdirektor von Monterrey. Hat in 95 Spielen eine Punkt-pro-Spiel-Ausbeute von 1,22 Punkten. Das ist nicht sonderlich gut. Und ja, wie ist dein Fazit zur ganzen Sache? Vielleicht auch zu Frank Yelip, weil du ihn ja vielleicht schon ein bisschen länger kennst. Und danach würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen tiefer in die Sache.
Ja, na gut, also für Montreal läuft die Saison ja eh schon recht bescheiden. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dafür, dass er doch recht lange eigentlich auch in der MLS unterwegs war und auch zu einer Zeit, wo ich auch schon sehr tief in der MLS unterwegs war, gehört er jetzt zu den Trainern, die mir jetzt nicht unbedingt extrem in Erinnerung geblieben sind. Er war sehr lange Trainer von Chicago und vor allem noch länger Trainer von San Jose. Aber ja, auch da die Erfolge jetzt nicht die allerhöchsten, eher ein recht durchschnittlicher Trainer, wenn überhaupt. Und wie man auch hier sieht, bei Monterrey lief es ja nicht so richtig gut.
Was ich bei ihm anmerken muss, und das möchte ich auch am Ende vielleicht ein bisschen als kleine Dämpfung der Kritik nehmen, Monterrey ist eins der Teams mit dem geringsten Gehaltsbudget der Liga, was auch diverse Experten auch schon bestätigt haben. Und ich weiß natürlich nicht, wie viel er zu sagen hatte, weil er ja auch der Sportdirektor war. Aber der Kader ist halt noch schlechter geworden als letzte Saison. Also einige Stammspieler, die wichtig waren, wie Hugh Roberts, wurden weggegangen, ohne dass sie ersetzt worden sind. Und mit dieser Resterampe, ohne es jetzt irgendwie böse zu meinen, muss dann die Saison geben. Und ich meine, mich zu erinnern, dass ich zu meinem, ich würde sagen, Drittelfazit, als ich meine Solo-Folge hier gemacht habe, zu Monterrey meinte, von den mehreren kalifornischen Teams sind sie einfach so das Team, was nicht groß auffällt und einfach so da ist. Und ich finde, es beschreibt den Kader, den Platz und den Trainer ganz gut. Weil, wie du schon sagst, Frank Yelip ist mir auch in der USL bisher nicht groß aufgefallen. Und er war ja immerhin Trainer von Arizona United, a.k.a. heute Phoenix Rising, und auch von Vegas und auch hinter den Szenen als Direktor von Fresno unterwegs. Ist mir nie krass aufgefallen. Und ja, das Team ist gerade aktuell auf Platz 8, also dem letzten Playoff-Platz im Westen, hat 26 Punkte aus 21 Spielen. Da ist noch durchaus was möglich nach oben, nach unten aber auch noch. Und daher, ja, also ein Team, das irgendwo so da ist, was ich irgendwie keine große Gefühlsregung eigentlich habe, mit einem Trainer, den du schon sagst, der auch nicht wirklich krass groß ist. Ich bin trotzdem gespannt, weil das nächste Spiel ist jetzt vielleicht 2 Tage her, sich also so knapp davor zu trennen, ist schon ein Zeichen, würde ich sagen. Aber ansonsten, ja, Frank Yelip, nicht mehr der Trainer von Monterrey. Was heißt, wenn ich mich nicht irre, dass alle kalifornischen Teams gerade Interimstrainer haben. Also Orange County hatte ja Morten Carlsen gehen lassen müssen, der nach Dänemark ging. Oakland hatte sich vor ein paar Monaten schon von einem Trainer getrennt. Und jetzt Monterrey damit. Das heißt, in allen drei kalifornischen USA Championship Teams dürfen die Assistenten mal ran.
Wer also professioneller Trainer ist, sollte vielleicht in so kalifornischen Zeitungen und Zeitschriften Annoncen schalten.
Ich kenne einen, der professionell Trainer ist und in Kalifornien lebt.
Meinst du Klinsmann?
Ja.
Oh, ich weiß ja nicht. Ja, aber genau, einfach ein paar Annoncen schalten, da wird sich schon jemand melden. Es gibt genug Teams in Kalifornien, die gerade suchen. So, damit wir genug Zeit haben, auch unsere sehr gute Annonce zu schalten, damit wir von einem kalifornischen Team als Trainergespann entdeckt werden, machen wir jetzt eine kurze Pause und überlegen uns, wie wir das formulieren. Und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben unsere Announcer geschrieben, geschaltet. Bald geht's nach Kalifornien und irgendein Team werden wir trainieren. Wie gesagt, die Auswahl ist ja da und wir hoffen, dass wir nicht die Konkurrenz von Jürgen Klinsmann bekommen. Wer keine Konkurrenz von Jürgen Klinsmann hat, ist Spokane. in der League One, die zu Hause spielen durften und Charlotte Independent zu Gast hatten. Was oder wie würdest du die Partie jetzt so im Nachhinein betrachtet beschreiben, ohne das Ergebnis zu sagen?
Eine Mannschaft weiß, wie man Tore schießt, die andere müsste mal lernen, wie man verteidigt. Im Sinne von, da stimmt irgendwie gar nichts, was Abstände oder Entfernungen oder Zurückrücken angeht. Und ich weiß nicht, wie sehr man die rausnehmen kann, dass es das erste Jahr des Teams ist, man zusammenspielen lernen muss, weil A, geht die Saison schon ein bisschen und B, sind das alles Professionelle, die halt nicht zum ersten Mal Fußball spielen. Aber ja, also ein Team hat wirklich sehr schlecht ausgesehen beim Verteidigen und das andere hat halt irgendwie getroffen, weil sie Bock drauf hatten.
Weil sie als Gegner ein Team hatten, was keinen Bock hatte zu verteidigen. Gehen wir mal in die Partie. Es ist 18 Minuten in der Partie, da fällt das erste Tor. Und in dem Fall ist es ein langer Ball, der nach vorn geprescht wird. Und dementsprechend, wie es so schnell passiert, gibt es ein Überzahlspiel. Und der Ball wird dann sehr gut abgelegt auf Oregon, der das macht, was er machen soll, den Ball ins leere Tor zu schieben. Gut gemacht von Charlotte Independence. Wirklich schlecht verteidigt von Spokane, die sich da haben wirklich sehr leicht überlaufen lassen und nicht so recht wussten, wie sie die Situation noch hätten verhindern sollen.
Stichwort nicht ganz gut verteidigt. Das fiel mir in der 31. Minute auf, wenn du nichts vorher hast.
Nö.
Spokane wollte ja auch mitspielen, schließlich gibt es ja 3 Punkte zu gewinnen. Und auch hier wieder die klassische Situation, wie man ein Türchen zieht als Stürmer. Es gab einen Querpass an den rechten Pfosten. Dolling steht da, wo ein Stürmer steht und haut den Ball ins Tor rein. Wo ist das Problem? Das Problem liegt darin, dass er extrem ungedeckt gewesen ist. Also meilenweit um ihn herum war kein Spieler, kein Verteidiger von Charlotte. Und ja, in der Hinsicht schön gemacht, das Tor von Dolling, aber echt, wie kann man das so schlecht verteidigen? Also ich habe mich ja früher schon aufgeregt, wo man nie den zweiten Pfosten verteidigt, aber hier jetzt grundsätzlich, warum lässt man so riesige Lücken? Wenn du nicht gerade irgendwie noch alle eben bei der gegnerischen Ecke gewesen bist, sondern eben wirklich zu Hause bei dir im Strafraum bist, wie kannst du jemanden so ungedeckt lassen? Selbst Davy fucking Selke oder Arthur Wichenjarek, der ja die harmloseste Tormaschine Hertha BSC-Geschichte, selbst der hätte getroffen. Und das nervt mich so ein bisschen aus Sicht eines Verteidigers.
Da kann ich nicht mehr widersprechen. Es geht in die 43. Minute. Dort gibt es, nachdem wir jetzt das 1-1 haben, eine neue Situation, beziehungsweise es wird offensichtlich versucht, eine neue Sportart zu nutzen oder eine andere Sportart. Neu ist sie nicht. Wir kennen sie alle als Handball. Allerdings führt das bei einem Fußballspiel sehr oft zu einer recht guten Situation für die angreifende Mannschaft. So auch in diesem Fall. Und in diesem Fall ist Charlotte Independence das Team, was gerade am Angreifen ist. Und ja, der Verteidiger weiß nicht, wo er die Hand hinmachen soll, hat die Hand da, wo er sie nicht haben soll und bekommt den Ball an die Hand. Er will noch diskutieren, weil er ist der Meinung, er hat den Arm angelegt. Der Schiedsrichter sieht das nicht so. Der Elfmeter wird gegeben. Und in dem Fall ist es wieder Oregon, der den Ball der Easy mit Strafstoß verwandeln kann.
Es dauerte dann ein paar Minütchen bis in der zweiten Halbzeit, bis das nächste Tor gefallen ist. Hast du noch was vor der 60. Weil ich glaube, das war mit so einer der interessantesten Szenen.
Nee, habe ich nicht.
In der 60. Minute fällt Spokane wieder auf. Wenn wir mindestens einen Punkt holen wollen, müssen wir noch ein Türchen erzielen. Und in der Hinsicht hatten wir ein bisschen Glück, dass der Keeper Austin Peck, einer der besten der Liga auch in den letzten Jahren, zu weit vom Tor steht. Denn der Angreifer kommt von links auf den Strafraum zugelaufen und schießt aufs Tor. Wenn Peck im Tor gewesen wäre, hätte den Ball locker fangen können. Er war recht weit draußen, so dass der Ball, der jetzt eher mit, ich würde sagen, ja, Flugkurve als mit Kraft geschossen worden ist, der Ball fliegt aufs rechte obere Eck zu, Peck streckt sich und berührt ihn auch noch ein bisschen mit den Fingern, kann aber halt nicht mehr genügend Druck hinter die Patschhand kriegen, um den Ball über die Latte zu lenken. Das heißt, der Ball fliegt, wird von seiner Hand ein mini bisschen nach oben geschoben und fliegt dann ins rechte obere Eck rein. Ausgleichstreffer für Spokane und in der Hinsicht, glaube ich, ein vermeidbares Tor für Gegentor für Charlotte.
Allerdings, ich hatte mich ein wenig negativ über den Torjubel gewundert. Es war der Ronaldo-Torjubel. Und ich glaube, der hat in dem Fall auch das Karma beschworen. Wer sich so über sein Tor freut, gut, jeder soll sich über sein Tor freuen, wie er will. So schlecht fand ich es tatsächlich auch gar nicht. Allerdings, ja, zu dem Zeitpunkt in der Partie kam wirklich das Karma dann zurück, weil 3 Minuten später. Es ist ein Spieler, über den wir vielleicht schon das ein oder andere Mal in dieser Partie gesprochen haben. Nämlich, war ja gar nicht, oder? Ich überlege gerade, wer das Tor gemacht hatte. Das 2:3.
Der Obertan war das, der Franzose.
Steht völlig frei. Also wirklich frei. Da ist niemand in seiner Nähe. Er bekommt einen langen Pass und kann easy einen Sololauf machen. Keiner stört ihn dabei. Und dann nutzt er die Gelegenheit oder nutzt das kleine Geschenk natürlich auch aus und macht das Tor. Wie gesagt, 3 Minuten, nachdem man sich gerade zuvor über sein Tor gefreut hatte, kassiert man dann das Gegentor.
Mein Gedanke beim Türchen war auch, dass der Junge ordentlich Wut im Bauch hatte. Weil er war jetzt nicht so zwingend weit vom Tor entfernt, haut er mit ordentlich Wucht den Ball rein. Also da war wirklich sehr viel Kraft in. Also die alten Herthaner kennen noch den guten Spieler Ronny, a.k.a. Kugelblitz, der auch so einen Druck hinter dem Ball hatte, dass locker das Tornetz hinten rausgeflogen wäre. Das war hier ähnlich, nur eben auf Französisch.
Es fiel noch ein weiteres Tor, ebenfalls für Charlotte Independence. Und in dem Fall ist es Joel, der auch wieder völlig frei steht. 72. Minute, er kommt da von links in den Strafraum. Wie gesagt, keiner um ihn herum, auch er hat wieder seinen Platz und kann da das Tor machen. Also bei Spokane war wirklich, du hattest es auch schon erwähnt, die Zuteilung stimmte überhaupt nicht. Die Raumdeckung stimmte dann genauso wenig. Ich weiß nicht genau, was für eine Taktik sie in dem Fall hatten, aber es hat nicht funktioniert, denn in dem Fall stand es dann 4:2 für die Gegner.
Ich muss sagen, in der Hinsicht tat mir der Verteidiger ein bisschen leid, denn der Ball kommt ja in den Strafraum geflogen. Er versucht den Ball eigentlich zu klären, köpft den Ball halt nicht übers Tor, sondern quasi Richtung linken Pfosten, wo dann eben der Spieler frei steht. Also die Grundidee von ihm stimmte. Mein Problem wäre mit der restlichen Verteidigung. Weil, wie du schon sagst, 2 Mann beim linken Pfosten oder beim rechten Pfosten, der Rest war halt wirklich so weit weg, dass niemand was machen konnte. Das ist halt in dieser Partie sehr oft passiert. Und da frage ich mich, wie kommt das? Also ist es ein taktischer Fehler, dass man eben vielleicht eine andere, vielleicht quasi das hohe Verteidigen plant und nicht mehr rechtzeitig zurückkommt? Oder stimmt da irgendwas chemietechnisch nicht? Weil bei fast allen Gegentoren irgendwie dämlich in der Verteidigung auszusehen, ist nicht sonderlich glücklich.
Was auch nicht glücklich war, ist, dass sie in der 94. Minute nochmal eine gelb-rote Karte kassierten. In dem Fall kein krasses Foul, aber von hinten in die Beine gerätscht. Wie gesagt, nicht groß riskant, aber wenn man vorher schon gelb hatte, ist das immer eine dumme Idee. Auch in diesem Fall, es gibt die 2. gelbe Karte, gelb-rot vom Platz. Hatte auf das Spiel an sich keinen großen Einfluss mehr, könnte aber für eines der nächsten Spiele durchaus noch entscheidend werden.
Ja, so Frustfaul ist immer wieder seltsam. Klar, man kann es verstehen, da gehen Emotionen durch den Körper und du bist wütend, aber das Spiel war quasi schon rum und es gab gar keinen Grund für dieses Foul. Hättest du jetzt dir so ein dummes Foul geleistet, um nur irgendwie ein Gegentor zu verhindern, würde ich ja sagen, dumm gelaufen, aber nachvollziehbar. Das war völlig bescheuert. Und daher, ich bin gespannt, was das auch grundsätzlich für nach sich ziehen wird, aber in der Hinsicht fehlt mir so ein bisschen auch das Verständnis, um da nochmal unnötig eine gelb-rote zu kriegen. Unterm Strich Charlotte, die ja durchaus guten Fußball spielen und ja auch letztes Jahr, ich meine, im Finale gestanden haben, spielten gut gegen Spokane und da ist auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit in der Defensive nötig. Aber ich denke, für das erste Jahr, was sie bisher überhaupt erst haben, spielen sie trotzdem an sich keinen sehr schlechten Fußball. Da gab es ganz andere Teams, die noch enttäuschender wirken, die auch aus Kalifornien kommen und von Schalkern trainiert werden.
So ist es ja. Der Vorteil für Spokane ist, für sie ist noch nicht alles verloren. Sie haben noch ein Spiel weniger als die anderen Teams und haben aktuell 14 Punkte. Die Plätze vor ihnen haben lediglich 15 Punkte. Das heißt, wenn sie das fehlende Spiel und die weiteren Spiele im Idealfall gewinnen, haben sie durchaus noch die Chance auf die Playoffs. Für Charlotte Independence dagegen läuft das ziemlich gut. Sie sind auf Platz 2 in der Tabelle, direkt unter Greenville Triumph und können somit mit der Saison soweit auch erstmal schon mal recht zufrieden sein. Werden aber natürlich noch versuchen, die letzten Spiele erfolgreich abzuschließen. Wo wir schon bei den Spielen sind, hast du denn Empfehlungen fürs Wochenende?
Also wenn wir in der League One bleiben wollen, würde ich ja tatsächlich sagen, würde ich das Vogelduell empfehlen wollen zwischen Omaha und Madison. Madison spielt immer wieder sehr ansehnlichen Fußball. Da haben sie auch noch mit einem Deutsch-Philippiner, Bernd Schippmann, einen interessanten Mann im Tor. Omaha, auch ein Top-Team der Liga, das ein bisschen schwankt, aber trotzdem an sich immer guten Fußball bietet. Die Partie wäre in der Nacht zu Sonntag um 2 Uhr. Nicht die perfekteste Zeit, aber doch besser als irgendwie 4:30. Und daher wäre mein USA League One-Tipp in der Woche Union Omaha gegen Forward Madison oder auch Eulen gegen Flamingos.
Wir empfehlen sie jedes Mal. Aber in dem Fall ist es auch völlig berechtigt, weil das eine ist Platz 3, das andere ist Platz 4. Und das wird auf jeden Fall eine spannende Partie werden. Hast du denn eine Empfehlung für die Championship?
Ja, und ich hoffe, ich nehme sie dir nicht weg. Also darf ich oder bist du dann grumpy?
Du darfst.
Samstagabend, 10 Uhr deutscher Zeit. Detroit gegen Rhode Island. Ich werde leider was zu der Zeit was zu tun haben. Das heißt, ich werde es mir dann erst im Real-Life angucken können. Für euch eine perfekte Zeit, deutscher Zeit, abends 10 Uhr. Detroit, ein tolles Team aus einem sehr, sehr guten Grund gebaut worden, einem sehr rustikalen Stadion. Rhode Island, aktuell auf dem Höhenflug, spielt durchaus ansehnlichen Fußball. Ich glaube, das wird eine schöne Partie werden. Vielleicht gibt es nicht die mega, qualitativ hübsch aussehendste, was die Tore angeht, aber sie wird fußballerisch spannend sein. Heimmannschaft in einem schönen Stadion mit sehr, sehr leidenschaftlichen Fans, Gästemannschaft mit gutem Fußball und Höhenwind und das zu 10 Uhr abends deutscher Zeit. Also da kann man eigentlich nicht viel Schöneres erwarten.
Es gibt in der Nacht zu Sonntag um 3 Uhr gibt es die Spitzenpartie überhaupt. New Mexico United trifft auf Louisville. Platz 1 der Western Conference empfängt also Platz 1 der Eastern Conference und beide wollen natürlich die Punkte haben. Beide sind in einer durchaus okayen Verfassung. New Mexico zuletzt immer wieder mal ein bisschen, nennen wir es mal, gestolpert, aber auch in unterschiedlichen Turnierformaten, von daher ist es auch noch absolut im Rahmen. Und Louisville zuletzt ja recht stabil außer einem kleinen Stolperer. Von daher denke ich, wird das qualitativ, könnte das somit die hochwertigste Partie an diesem Wochenende werden.
Definitiv. Platz 1 gegen Platz 1. New Mexico zu Hause noch unbesiegt. Ich glaube, das wird eine sehr schöne Partie. Kann ich nur loben. Also ich werde mir die auf jeden Fall auch angucken. Und daher guter Tipp. Ich muss sagen, ich finde noch eine interessante Partie, die wird ein bisschen später stattfinden. Obwohl, eine halbe Stunde früher. Memphis gegen El Paso. El Paso schwankt, sah aber gegen New Mexico gar nicht mal so schlecht aus. Memphis spielt überraschend stark, wie ich finde. Da hatten ja viele und ich eingeschlossen, die als nicht so gut eingeschätzt, nachdem sie die Conference gewechselt haben. Memphis hatte gerade spontan einen Torwartwechsel gehabt, aufgrund einer Verletzung, der sehr gut aussah gegen San Antonio, der Keeper. Also Memphis gegen El Paso, 2:30 deutscher Zeit, Sonntag. Dürfte unterhaltsam werden. Also El Paso will irgendwie noch versuchen rauszukommen. Memphis könnte versuchen, den Kalifornien-Block in der Top 3 langsam aber sicher aufzubrechen. Und ich glaube, als zum Warmwerden für die Partie von New Mexico kann es nicht schaden.
Hast du ansonsten noch etwas?
Ja, für die Fußball-Leidenschaftlichen. Samstag 1:30 Uhr deutscher Zeit, also von Freitag auf Samstag. Charleston gegen Indy. Das wäre Platz 2 gegen Platz 4 im Osten. Charleston hatten wir vorhin im Thema, spielen ansehnlichen Fußball, müssen jetzt aber in ihrem besten Keeper klarkommen. Treffen auf Indy, die ja seit der Bekanntgabe, dass die MLS nach Indy möchte oder es da Gespräche gibt, deutlich im Aufwind sind. Auch wenn die zuletzt ein mini bisschen geschwankt haben, sind sie trotzdem fußballerisch nicht verkehrt. Ich glaube, es könnte eine ähnliche Partie wie gegen Tampa werden. Also leidenschaftlich, qualitativ, guter Fußball und möglicherweise noch mehr spannenderen Kampf in der Top 4 im Osten.
Es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Wochenende, was die Tabellenplatzierung auch angehen könnte. Hast du ansonsten noch etwas oder ein anderes Thema?
Tatsächlich nicht. Also ich kann nur empfehlen, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wenn wir irgendwas erklären sollen, was ihr nicht verstanden habt, wenn ihr irgendwelche Gesprächsthemen habt, lasst uns gerne wissen. Also wir haben nicht umsonst soziale Netzwerke wie Twitter, wie Facebook, wie Instagram. Lasst uns das da gerne wissen. Ansonsten, ja, wie immer, alle Spiele sind live auf YouTube zu anzugucken. Kostenlos, alle Spiele werden gespeichert. Es gibt Highlights-Clips. Deswegen gab keine Ausrede, die USL nicht zu gucken.
Da kann ich überhaupt nicht widersprechen. Die sozialen Netzwerke sind auf Facebook US Soccer News und auf Twitter Box2Box. Bei Instagram erreicht man uns auch, da ist es aber eher der MLS Podcast Germany Account. Ja, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und dann schauen wir mal, was sich im Spitzenduell getan hat, ob es tatsächlich so eine gute Partie war oder ob wir enttäuscht werden. Bis dahin, trinkt immer fleißig und habt eine erfolgreiche Woche.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.